Ich möchte zu Beginn aus 1. Mose 6 lesen, und zwar von Vers 13. 1. Mose, Kapitel 6, von Vers 13. Da sagte Gott zu Noah: Das Ende aller Menschen ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie voller Gewalt. Und sieh, ich will sie mit der Erde verderben. Mache dir eine Arche von Zypressenholz, mache Kammern in der Arche und verpiche sie innen und außen mit Pech. Und mache sie so: 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Oben an der Arche sollst du ein Fenster machen, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in ihre Seite setzen. Die Arche soll 3 Stockwerke haben, eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn sieh, ich will die Wasser der Sintflut auf die Erde kommen lassen, um alle Lebewesen, worin Lebensatem ist, unter dem Himmel zu verderben. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne in die Arche gehen. Und du sollst von allem, was lebt, in die Arche bringen, von allen Lebewesen, je ein Paar, Männchen und Weibchen, damit sie mit dir am Leben bleiben. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allen Kriechtieren der Erde nach ihrer Art. Von diesen allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, damit sie leben bleiben. Und du sollst mit dir von aller Speise nehmen, die man isst, und sollst sie bei dir sammeln, sodass sie dir und ihnen zur Nahrung dient. Und Noah tat es. Nach allem, was ihm Gott geboten hatte, so tat er. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema 3, das überschrieben ist mit ein Glaubensleben, das etwas bewirkt. Der Bruder schreibt hier zu Beginn: Der Glaube und die Gottesfurcht veranlassten Noah, die Arche zu bauen. Noah hörte gottesfürchtig auf die Stimme Gottes und baute die Arche zur Rettung seiner Familie. Es ist interessant, dass wir an dieser Stelle sehen, wie Noah auf die Stimme Gottes hört. Gott erklärt hier sein Vorhaben. Er zeigt sehr detailliert, was passieren wird. Er zeigt, wie die Arche auszusehen hat. Er gibt den Auftrag zum Bau. Er sagt auch, was mit in die Arche rein soll. Er zeigt Noah die Rettung vor der kommenden Flut. Und dann kommt dieser Vers 22: Und Noah tat es. Nach allem, was ihm Gott geboten hatte, so tat er. Und als ich mir das einfach so durchgelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt: Hatte Noah eigentlich eine Wahl? Oder war das selbstverständlich, dass er das dann genauso getan hat? Jonah hat auch einen ganz klaren Auftrag bekommen. Er hat es trotzdem nicht getan. Noah stand genau vor der gleichen Frage: Gehorche ich Gott oder gehorche ich Gott nicht? Und Noah hatte die Wahl. Er hätte die Arche auch nicht bauen können. Er hätte Gott ja auch ungehorsam sein können. Das hat er nicht getan. Und genauso stellt sich halt auch für uns immer wieder die Frage: Sind wir gehorsam oder sind wir ungehorsam? Glauben wir? Folgt etwas aus unserem Glauben oder nicht? Und Noah tat. Und der Beweggrund, warum Noah das getan hat, war nicht menschliche Kalkulation, es war nicht die logische Schlussfolgerung aus äußeren Bedingungen, sondern es war der Glaube. Er hat Gott geglaubt. Er hat geglaubt, dass es genauso kommen wird, wie Gott es gesagt hat. Und er hat geglaubt, dass die Rettung in der Arche liegt, dass er ohne Arche nicht überleben kann. Wenn Gott sagt, dass eine Flut kommt, dann ist das so. Wenn Gott sagt, dass in der Arche die Rettung ist, dann ist das so. Das war für Noah so. Dieser Glaube bewirkt den Gehorsam. Der Glaube bleibt nicht verborgen an der Stelle, sondern er wirkt sich direkt aus. Und da, an diesem Punkt, wo es um diese Auswirkung geht, da ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben, zwischen dem Kopfglauben, den wir ja manchmal nennen, und dem echten, errettenden Glauben. Wir können wissen, dass wir als Sünder auf ewig verloren sind. Wir können wissen, dass Jesus für die Sünde ans Kreuz genagelt ist. Wir können wissen, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und wir können uns trotzdem nicht vor ihm beugen, wir können trotzdem ungehorsam sein. Der Glaube, der rettet, ist der Glaube, der eine Wirkung auf uns hat, der eine Folge hat, der etwas in uns bewirkt, dass wir Buße tun, dass wir uns vor Gott demütigen, dass wir unsere Sünden bekennen und daraus Rettung finden. Noah hörte gottesfürchtig auf die Stimme Gottes und baute die Arche zur Rettung seiner Familie. Er glaubte nicht nur an Gott, sondern handelte auch so, wie Gott es ihm befohlen hatte. Jakobus lehrt uns, dass Glaube ohne Werke tot ist. Und hier wollen wir Jakobus 2 aufschlagen. Und die Verse 20 bis 26 lesen. Willst du aber begreifen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Und die Schrift ist erfüllt, die sagt, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, und er wurde Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ebenso auch die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerechtfertigt worden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also auch hier wird es ja bestätigt, dieser reine Kopfglaube, das reine Wissen, das genügt nicht, es hat keine Folgen. Und uns sind hier die verschiedenen Beispiele angeführt, von Abraham, von Rahab, dass durch den Glauben eine Handlung hervorgegangen ist. Ja, die mussten alle etwas tun. Es hat nicht genügt, dass sie einfach nur gesagt haben, wir glauben und sich dann nicht bewegt haben, sondern da mussten Taten folgen. Und wenn keine Taten folgen, dann ist der Glaube tot. Und es ist hier sehr interessant beschrieben im 22. Vers, da heißt es, da siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat. Glaube und seine Werke haben zusammengewirkt. Es gehört zusammen. Das ist eine Einheit. Es heißt nicht, dass wir uns die Rettung verdienen können. Es heißt nicht, dass wir eine Werksgerechtigkeit aufbauen können. Aber der echte Glaube, der Glaube, der rettet, der hat Folgen. Der bewirkt etwas in uns. Also es ist die logische Schlussfolgerung des Glaubens, dass etwas passiert. Dann lesen wir weiter. Wenn wir durch die Gnade gerettet sind, also auch hier nochmal die Klarstellung, durch die Gnade gerettet, nicht durch die Werke, müssen gute Werke aus unserem Glauben an Gott hervorgehen. Er hat für jeden von uns gute Werke vorbereitet, nach denen wir leben sollen, wie Paulus in Epheser 2, Vers 8 bis 10 schreibt. Wollen wir aufschlagen, Epheser 2. Verse 8 bis 10. Epheser 2 von Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. So, auf den ersten Blick, ja, scheint es uns manchmal widersprüchlich mit Jakobus zu sein, aber im Grunde genommen sagen beide das Gleiche. Ein Glaube, der lebendig ist, ein Glaube, der uns zur Rettung bringt, der hat Folgen, der tut etwas mit uns. Da kommt eine Reaktion. Aber hier diese Klarstellung, es ist Gottes Geschenk, es ist Gnade allein, es ist kein Verdienst von uns. Aber dann heißt es in diesem 10. Vers, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. So, wenn wir die Erlösung haben, dann sind wir ein neuer Mensch. Dann sind wir geschaffen in Christus Jesus, da ist ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch, der ist vorbereitet, um gute Werke zu bringen. Und diese Werke hat Gott schon vorbereitet. Wisst ihr, wir müssen uns da gar nicht verkrampfen, wir müssen uns nicht verbiegen, sondern Gott hat uns mit der Erlösung diesen neuen Menschen gegeben und er legt Fähigkeiten in uns hinein und er setzt uns an eine Stelle, an der wir diese Fähigkeiten ausleben können. Einen Platz, an dem wir leuchten können. Da hat Gott uns hingestellt, Gott hat es vorbereitet. Da müssen wir nicht erst irgendwo hingehen und wir müssen nicht erst irgendwas lernen und irgendetwas tun, sondern da, wo wir sind, das hat Gott vorbereitet. Da hat uns Gott hingestellt. Da dürfen wir leuchten. Wenn wir durch die Gnade gerettet sind, müssen gute Werke aus unserem Glauben an Gott hervorgehen. Und wisst ihr, wenn wir dann einfach diesen Vergleich haben, vor der Bekehrung, nach der Bekehrung, dann sehen wir auch den deutlichen Unterschied der Werke, der Früchte. In Römer 6 wollen wir noch aufschlagen und den 21. Vers lesen. Römer 6, Vers 21. Römer 6, Vers 21. Was hattet ihr denn damals für Frucht? Solche, für die ihr euch jetzt schämt, denn deren Ende ist der Tod. So, vor der Bekehrung haben wir auch Werke vorzuweisen. Und es sind solche Werke, die zum Tod führen. Es ist Sünde, die immer zum Tod führen wird. Und da gehört Habgier dazu, da gehört Selbstsucht, Prahlerei, Liebe zum Geld, Lüge, Hass und. Das gehört alles da dazu. Und wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir eine neue Kreatur in Jesus Christus sind, dann bringen wir andere Werke hervor. Diese guten Werke sind vorbereitet, es ist die Frucht des Geistes, es ist etwas Göttliches, was aus uns herauskommen kann. Und ja, wir dürfen das einfach ganz praktisch dann auch ausleben, die Nächstenliebe ganz praktisch ausleben, indem wir einander besuchen, indem wir einander ermutigen, indem wir da, wo tatsächliche Hilfe nötig ist, mit anpacken. Ja, das sind alltägliche Dinge, da müssen wir uns nicht dazu verkrampfen. Wir lesen weiter. Noah arbeitete über viele, viele Jahre hinweg unermüdlich an dem Bau der Arche, bis das Werk vollendet war. Werden wir in unserer Zeit mit einem lebendigen Glauben standhalten und die guten Werke und die Frucht des Geistes hervorbringen, die Gott von uns erwartet? Lasst uns um Gottes Gnade bitten, dass unser tägliches Leben Gott wohlgefällig und heilig wäre. Jetzt lesen wir Römer 6 weiter, die Verse 22 und 23. Also nachdem er im 21. Vers die damalige Frucht beleuchtet hat, heißt es jetzt weiter, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, das Ende aber ist ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst uns um Gottes Gnade bitten, dass unser tägliches Leben Gott wohlgefällig und heilig wäre. Der zweite Punkt, lasst uns um Gottes Gnade bitten, dass wir den Herrn mit Gottesfurcht lieben und ihm von ganzem Herzen dienen. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Matthäus Kapitel 22 von Vers 37. Jesus aber sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Entschuldigung. Jesus spricht hier von dem größten Gebot, dass wir Gott lieben sollen. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Mit allem, was wir haben, sollen wir Gott lieben. Und diesem Gebot gleichgestellt ist die Nächstenliebe. Unser Nächstenlieben wie uns selbst. Deshalb lasst uns um Gottes Gnade bitten, dass wir den Herrn mit Gottesfurcht lieben und ihm von ganzem Herzen dienen. Und dass wir anderen dienen und sie in Jesu Namen segnen. Da ist Jakobus 1, Vers 27 noch mit aufgeführt, auch das lesen wir uns. Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dass wir die Waisen und Witwen besuchen in ihrer Bedrängnis und dass wir uns von der Sünde fernhalten. Gutes tun am Nächsten und gleichzeitig diese Absonderung von der Sünde, die Absonderung von der Welt. Deshalb lasst uns um Gottes Gnade bitten, dass wir anderen dienen und sie in Jesu Namen segnen. Wir wollen jetzt hinknien und wir sind frei zum Gebet.